Ihr lieben Mitmenschen, jetzt kommt die Ziellinie vor unseren Augen für heute. Wir haben noch ein Thema. Das ist das Thema hier. Gottes Wohnen unter seinem Volk. Gott kommt den Menschen nahe. Was bedeutet die Bundeslade? Dem wenden wir uns jetzt zu. Und innerhalb der 7 Einheiten ist es jetzt das Vorletzte. Morgen kommt dann noch. Was bedeutet der Priester? Also jetzt, was bedeutet die Bundeslade? Wir machen dann bis 14.30 Uhr jetzt noch 45 Minuten etwa zu diesem Thema. Und wenn man jetzt wieder das Ganze anguckt, war die Bundeslade das, was am ehesten sozusagen Gottes Gegenwart repräsentiert hat von dem ganzen Mobiliar, was dort hergestellt wurde. Das stand im Allerheiligsten, das war ein Kasten, wir gucken uns den gleich an, mit Cherubim darüber. Und Gott selber wurde ja nicht dargestellt, sondern die Idee war, dass Gott unsichtbar über den Cherubim thront oder bei den Cherubim thront, die dann mit ihren Flügeln quasi seine Gegenwart abdecken oder bedecken, den Gnadenthron, auf dem er thront. Also es gibt eine Beziehung zwischen Gott und seinem Thronen und den Cherubim, die anwesend sind. Bei der Bundeslade sind es 2 Cherubim, aber wir haben ja gesehen, dass auch in der Stiftshütte, was die Decken betrifft, von oben, wenn der Priester nach oben guckte, sah er dort auch ganz kunstvoll Cherubim eingewirkt. Also ich nehme an, kunstvoller als das, was ich gesehen habe bei dieser Rekonstruktion. Ich denke, viel, viel kunstvoller als das, aber ich bin ja dankbar, dass sie überhaupt sowas aufgestellt haben, da in Israel, in Timna. Das ist übrigens im Süden Israels, das ist ein Stück weit weg, auch noch praktisch in eine Wüstengegend dort, als eine Attraktion, dass man da mal hinkommt als Tourist. Jetzt haben wir hier ein Bild, das zeige ich gerne, weil hier sieht man die Bundeslade, wie sie getragen wird, von Leviten, in dem Sinn nur, dass es verhängt wird, weil manchmal sieht man die Bundeslade in Kinderbibeln, wo sie sichtbar ist. Das ist praktisch für die Kinder natürlich besser erkennbar, wie sie aussieht, aber eigentlich war die unsichtbar für das allgemeine Volk. Das durften nur die Leviten sozusagen in dem Sinn sehen, um es verdecken zu können. Also auch selbst guckte man da jetzt nicht besonders rein oder so, sondern es wurde verborgen getragen. Hier ist jetzt eine andere Darstellung. Ich habe verschiedene Bilder geguckt da. Wir wissen nicht genau, wie sie aussah, die Bundeslade, nur eben die Größe vom Kasten ist klar, dass da Stangen waren, ist klar, dass Cherubim da waren, aber die Details, das ist jetzt Vorstellung, das ist Fantasie. Was zutrifft ist, dass hier zum Beispiel das alles Gold war. Also das war mit Gold überzogen, das war mit Gold, das war mit Gold. Das war aber da drin dunkel, aber wenn das alles nur schwarz wäre, würde man kein Bild sehen. Von daher hat der Maler jetzt quasi Licht vorausgesetzt. Also normalerweise würde man da gar nichts sehen. Man würde auch das Gold nicht sehen und man würde den Kasten nicht sehen und man würde nur von draußen Vorhang sehen. Wenn du ihn aufmachst, du bist der hohe Priester, du bist jetzt im Dienst, dann müsstest du so viel Rauch machen mit deinem Räuchergefäß, dass du gar nichts mehr siehst. Also auch dann sollte man nichts mehr sehen. Aber das ist halt Teil der Symbolik. Kernpunkt bei dem ganzen Verfahren ist die Erkenntnis, kein Mensch wird überleben, wenn er Gott sieht. Und zwar jetzt. Wenn wir auferstanden sein werden, ist es kein Problem. Und wenn wir gestorben sein sollten und der Geist und Seele haben den Leib verlassen, dann kommen wir ja, wie wir gesehen haben, in die Gegenwart Gottes, im Buch der Offenbarung und an anderen Stellen. Aber es ist halt so, dass wir, solange wir in diesem Leib sind, zwar erlöst sind, aber wir würden das nicht überleben, wenn wir ihn voll sehen würden. Und von daher ist die Symbolik auch so, dass Gott im Dunkeln, er wohnte unter Israel, aber quasi im Dunkeln. Das hat sich geändert mit Christus. Das haben wir vorhin gesehen. Der Vorhang ist zerrissen und jetzt ist der Weg frei zu Gott als unserem Vater. Und wenn wir ein reines Herz haben, das Gott total rein gemacht hat, dann werden wir auch verkraften, ihn sehen zu können. Hier hat man jetzt den Kasten offen, also die Bundeslade ist praktisch, das Wort heißt Kasten, da ist ein Kasten mit einem Deckel. Die Deckel hat dann die 2 Cherubim, aber man kann den Deckel abmachen. Und wenn man den Deckel abmacht, hat man Bibelstellen, ich habe das hier angegeben auf diesen Zetteln, dass da drei Dinge praktisch drin waren zum Zeitpunkt vom zweiten, dritten, vierten Buch Mose. Und dann zum Zeitpunkt vom fünften Buch Mose gab es dann die ganze Tora, die Mose dann als Predigt auch noch gehalten hat, fünfte Buch Mose noch dazu. Und das wurde gelegt, praktisch auch hinterlegt bei der Bundeslade. Nicht unbedingt in die, sondern bei der Bundeslade. Das war die Urkopie. Und dann sollte der König, wenn es mal einen König geben sollte, eine Abschrift von dieser Ur, von der Urschrift machen lassen. Und diese Urkopie von der Tora Gottes durch Mose, die wurde auch bei der Bundeslade hinterlegt. Die sieht man jetzt hier nicht. Aber diese drei hat man, also die Bundeslade, und man hat die Tafeln des Gesetzes. Da hat man jetzt nur die Anfangsworte, du sollst dies und jenes nicht. Das ist sehr reduziert und das sind verschiedene Gebote auf der einen Tafel und auf der zweiten Tafel. Ich glaube, dass beide Kopien identisch waren, dass beide Schriften viel kleiner waren und dass auf beide Tafeln der gesamte Text der 10 Worte waren. Die Idee ist, dass eine Kopie Gott gehört, das ist die eine Partei, und die andere Kopie gehört Israel. Das ist so, wie wenn wir zwei Parteien haben, die Vertrag unterschreiben und beide kriegen exakt denselben Vertragstext, damit man auch in Zukunft weiß, was wir eigentlich vereinbart haben. Und das sind zwei, weil man lebt zusammen. Also die Bundeslade war sozusagen die Schatztruhe, wo man in einem Hochsicherheitstrakt diese wichtigen Urkunden hinterlegt hat. Dann wurde noch der Stab hinterlegt und ein Krug. Also das ist jetzt kein Krug, sondern das ist eben eine Schale mit Manna, also was hinweisen soll aufs Manna. Die drei Sachen. Alle drei Sachen, die in dem Kasten waren, legten Zeugnis ab gegen Israel, weil das jeweils mit Sünde verbunden ist. Die 10 Gebote, kaum dass sie gegeben waren und sie verkündet waren, haben sie gebrochen mit dem goldenen Kalb. Das Manna, ich meine, ein Stück weit können wir das verstehen, das Manna, da haben sie gesagt, ist immer dasselbe Essen. Haben sie gemurrt gegen das Manna, aber ich meine, ohne das Manna wären sie verhungert, von daher wäre etwas mehr Dankbarkeit angemessen gewesen. Die haben ja oft gemurrt. Im 2. und 4. Buch Mose, wo man die Geschichtstexte hat, haben die oft sich beklagt. Gott hat dann auch mal was gemacht und ihnen Fleisch geschickt mit den Wachteln und so, aber sie haben praktisch auch das Manna verworfen, sie haben das Gesetz gebrochen, sie haben das Manna verworfen, obwohl sie dadurch 40 Jahre lang als ganzes Volk am Leben erhalten wurden. Und der Stab, könnt ihr euch erinnern, was es mit dem Stab auf sich hat? Ja. Ja, praktisch der Stab taucht zuerst auf als der Stab von Mose und sein Hirtenstab. Und ihr erinnert euch, als Gott ihn beruft in 2. Mose 3 und 4, soll ihn hinschmeißen. Ne? Dann wird eine Schlange draus, soll er wieder greifen. Dann Schlange oder Drache, also es werden verschiedene Worte benutzt. Das eine ist Schlange, aber das Wort Schlange ist weiter gefasst, so wie wir im Deutschen Reptil sagen. Wir sagen Reptilien, das sind Schlangen, das sind aber auch andere. Und das ist ein Überbegriff, Nachasch. Und das kann sowohl Schlangen bedeuten, die wir als Schlangen kennen, aber es kann auch sowas wie Drachen oder Dinosaurier bezeichnen. Weil an manchen Stellen werden die dann geschildert und dann merkt man, das sind ganz schöne Biester. Auf jeden Fall, der hat also sein Stab gehabt als sein Arbeitswerkzeug. Und dann hat Gott ihm ja berufen und hat ihm verschiedene Wunder gezeigt. Und ein Wunder war eben, dass er den Stab hinschmeißt und dann wird er zur Schlange und er flieht. Schlange oder Drachen oder Ungetüm. Und er flieht vor dem Ungetüm. Und dann sagt ihm Gott, was er machen soll. Und dann macht er das und auf einmal ist es wieder ein Stab. Und das wiederholt sich ja beim Pharao mit seinen Magiern, mit den Zauberern. Und dann kämpfen die machen das nach, die können das auch mit ihren dunklen Künsten, mit dem Okkulten. Und dann verschlingt das Monster von dem Stab von Mose, verschlingt die anderen Monster. Das ist so schön. Und er nimmt danach den Stab und hat ihn in der Hand fertig. Ja. Und dieser Stab macht eine Karriere durch. Der ist also zuerst der Stab Moses, dann ist es der Stab Gottes, mit dem er auch das Schilfmeer haut. Und weil es der Stamm Levi ist und es geht nachher darum, wer darf Hohepriester sein und nicht, dann haben sie praktisch den hohen Priester verworfen, Aaron verworfen. Und dann müssen alle 12 Stämme ihre Stäbe abliefern mit Namen. Jeder Stab kriegt einen Namen drauf. Und der Stab von Levi, alias dann Aaron, der wird hintergelegt. Und dann passiert was mit dem Stab von von Mose slash Aaron slash Gott. Also was geschieht mit dem Stab von Aaron? Ja. Ja, das ist ja interessant, ne?
Wie weit geht das in die Brücke werden? Wir drücken und was machen?
Ja, schlagen wir mal nach. Wir haben ja, ich meine, ich bin ja nicht faul gewesen. Ich habe die Bibelstellen da, kann man nachschlagen. Also man hat den Stab Aarons, das ist 4. Mose 17, 16 bis 26. Das müssen wir nicht alles lesen, aber wir gucken da rein. Also 4. Mose 17. 4. Mose 17. Und ich gucke mal innerhalb von 16 und 26, welches das Entscheidende ist. Vers 21 folgende lese ich. Mose redete mit den Israeliten und alle ihre Fürsten gaben ihm 12 Stäbe, ein jeder Fürst je einen Stab nach ihren Sippen und der Stab Aarons war auch unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in der Hütte des Zeugnisses. Am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte des Zeugnisses ging, da grünte der Stab Aarons, der zum Hause Levi gehörte. Und die Blüte ging auf und trug Mandeln. Und Mose trug die Stäbe alle heraus von dem Herrn zu allen Israeliten, dass sie es sahen, und ein jeder nahm seinen Stab. Der Herr aber sprach zu Mose, trage den Stab Aarons wieder vor die Lade mit dem Gesetz, damit er verwahrt werde zum Zeichen für die Ungehorsam, dass ihr Murren vor mir aufhöre und sie nicht sterben. Mose tat, wie ihm der Herr geboren hatte. Also irgendwie wurde der dann bei der Lade verwahrt, vor der Lade mit dem Gesetz. Vielleicht war der auch länger und passte gar nicht da rein. Also wer war jetzt mit der Lade assoziiert? Was ist das? Was ist hier geschehen? Es hat gewirkt, wir haben erkannt, Gott hat den bestätigt. Aber er hat nicht nur gegrünt, er hat Frucht gebracht. Was ist das? Was ist das symbolisch? Wo kam der Stab irgendwann mal her? Bevor er der Stab Moses Aarons wurde. Wo gibt es Stäbe? An einem Baum. Und in dem Augenblick, wo du den Baum, den Ast vom Baum abschneidest, ist er tot. Und jetzt wurde der über Nacht hingelegt und ist lebendig geworden und hat Frucht getragen. Was ist das für ein Bild? Ja, Verstehung. Ist cool, ne? Für sowas kann ich mich begeistern, Leute. Das heißt, du hast hier drei Sachen bei der Bundeslade. Du hast das Manna, das verworfen wurde. Ich bin das Brot des Lebens. Sie haben auch Christus verworfen. Sie haben ihn gekreuzigt. Ne? Die Gesetzestafel, das ist der Wille Gottes, die Tora Gottes, der Weg Gottes zum ewigen Leben. Tut das, so werdet ihr leben. Sie haben es verworfen, sie haben es gebrochen. Was geschieht in Christus? Er schreibt die Tora Gottes, die Tora Christi, das Gesetz Christi in unsere Herzen. Seit Pfingsten in der Kraft des neuen Bundes, Jeremia 31, 31 bis 34. Das heißt, das, was hier verworfen wurde, wird später bei Christus auch verworfen. Seine Bergpredigt, Matthäus macht ja 5 Redeeinheiten, und du hast dann die Bergpredigt 5 bis 7 in Matthäus, Kapitel 10, Kapitel 13, Kapitel 18, Kapitel 23 bis 25, 5 Redeeinheiten, und die repräsentieren die 5 Bücher Mose. Er ist der neue Mose, er gibt das Gesetz Gottes und er wird verworfen als falscher Lehrer, falscher Prophet und falscher Christus. Und aber Gott bestätigt ihn, ja. Er wird verworfen und was ist das Zeichen? Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen richte ich ihn wieder auf. Das ist das Zeichen der Auferstehung. Diesem Geschlecht wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, es wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Das ist die Auferstehung. Das ist dasselbe in Grün. Das heißt, Jesus als Hohepriester, der verworfen wurde, er ist König, er ist Prophet und er ist Hohepriester. Und er wurde als Hohepriester verworfen und von Gott wird er durch die Auferstehung bestätigt. Halleluja. Und das ist die Bundeslade, die jetzt praktisch, die birgt diese 3 geschichtlichen Zeugnisse von was Israel abgelehnt hat. Das wiederholt sich, alle 3 wiederholen sich. Die Lehre Jesu wurde abgelehnt, seine Tora wurde verworfen. Er wurde als Hohepriester nicht akzeptiert, sein Opfer wurde verworfen und Gott aber hat ihn bestätigt. Ja, das ist cool. Die Bundeslade ist also ein interessantes Zeugnis. Man hat hier das Zeugnis, das ist das Gesetz da drin. Man hat den Stab Aarons, man hat das Manna. Und es ist auch der Ort der Selbstoffenbarung Gottes. Also man hat, je nachdem mit wem Gott reden will, kann Gott auch natürlich von der Bundeslade her reden. Wenn es Mose ist, der Zugang hatte zum Heiligen, oder Aaron, konnte Gott zu Mose und Aaron reden, auch von der Bundeslade her. Nur mal ein Beispiel, wie das passiert ist. In Kapitel, also im zweiten Mose, wird die Bundeslade aufgerichtet und am Ende die Stiftshütte aufgerichtet und die Bundeslade wird reingestellt. Und Gottes Herrlichkeit erfüllt die Stiftshütte in 2. Mose 40. Ganz am Ende, letztes Kapitel. Jetzt beginnt das dritte Buch Mose so, hören wir zu. Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer bringt. Das heißt, das ganze Buch, da redet Gott praktisch, jetzt ist die Stiftshütte aufgerichtet und das ist der Offenbarungsort. Die allgemeinen Israeliten, die kriegen dann ihren Begegnungstreffpunkt zwischen dem Altar und dem Eingang der Stiftshütte als Offenbarungsort Gottes. Und wer weiter Zugang hat, Mose war ein Sonderfall, als Diener Gottes, der durfte also auch da in die Stiftshütte rein. Und da redete also Gott mit Mose aus der Stiftshütte. Und wahrscheinlich kann man daran denken, dass er praktisch auch von diesem Ort, diesem Offenbarungsort her redet. Es ist bei der Bundeslade, wenn man das anguckt, innerhalb auch von Büchern Mose hat man hier 25, 22 und 30, 6. Und wenn man 25, 22 anguckt, da wird geschildert, wie die Bundeslade aussehen soll. Und da heißt es dann am Ende, Vers 21, 22, in 2. Mose 25, Vers 21, 22. Und du sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und die Lade das Gesetz und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit dir reden von dem Gnadenstuhl aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, alles, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Das heißt, das war ab Aufrichtung der Stiftshütte, war das für Mose der Ort, wo er hörte. Er konnte nicht rein ins Allerheiligste, aber er konnte ins Heilige. Und Gott redete von der Bundeslade her, und es muss interessant gewesen sein, weil wir sind so gebaut, dass wir können das Geräusch lokalisieren, normalerweise. Und das muss interessant sein, dass er konnte Gott zwar nicht sehen, und da war ja auch der Vorhang davor, aber er wusste genau die Richtung. Und dann das dritte Buch Mose wird quasi so offenbart, dass Gott von dort aus redet. Okay, das heißt, wenn man das sich geistlich überlegt, was ist die Bundeslade? Die Bundeslade ist der Thron Gottes, der mobile Thron Gottes. Er ist König. Also das Wort Tempel, was später gebraucht wird, Tempel, hier bei der Stiftshütte heißt, wir sagen Stiftshütte, das heißt dort eigentlich einfach nur Wohnung. Mischkan, das ist ein neutrales Wort, das keinen Hinweis gibt darauf, wie groß die Wohnung ist. Bei Stiftshütte ist es Stiftszelt, das ist hebräisch Ohel Moed. Und Ohel ist sowas wie ein Zelt, aber wenn man alle Stellen im Alten Testament anguckt, dann merkt man, es kann schon sein, dass es nicht nur ein Zelt war wie beim Camping, sondern dass es auch schon ein bisschen mehr war. Weil manchmal heißt es dann zu den Israeliten nach dem Krieg oder so, nach irgendeiner Versammlung, Israel, ein jeder gehe zu seinem Zelt. Und dann hatten die wahrscheinlich mehr als nur ein Campingzelt, wo sie hingingen. Da haben wir dasselbe Wort gebraucht. Aber die Stiftshütte war kleiner im Vergleich zum Tempel. Und wenn man in den Tempel reinguckt, dann hat man in 1. Könige 6, hat man Vers 19 und in 8, 1 bis 8 das auch erwähnt, da kommt sie wieder vor. 1. Könige 6, 19. Das Allerheiligste machte er im Innern des Hauses, damit man die Lade des Bundes des Herrn dahin stellte. Also, Das ist das Allerheiligste, also ähnlich wie bei der Stiftshütte, der zentralste Raum, der wichtigste Raum war dann das Allerheiligste. Und die Bundeslade repräsentierte die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. In Kapitel 8, 1 bis 8 steht Folgendes. Da versammelte der König Salomo zu sich die Ältesten in Israel, alle Häupter der Stämme und Obersten der Sippen in Israel nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König Salomo alle Männer Israels am Fest im Monat Etanim, das ist der siebte Monat. Und als alle Ältesten Israels kamen, hoben die Priester die Lade auf und brachten sie hinauf, dazu die Stiftshütte und alles Gerät des Heiligtums, das in der Stiftshütte war. Das taten die Priester und Leviten. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm versammelt hatte, ging mit ihm vor der Lade her und opferte Schafe und Rinder, so viel, dass man sie wegen ihrer Menge nicht zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus an dem Ort, wo die Lade stand, und bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Das ist jetzt ein Hinweis auf die zwei großen Cherubim. Ihr erinnert euch, das Allerheiligste war 20 mal 20 mal 20 Ellen, also 10 mal 10 mal 10 Meter. Und die Cherubim waren zwar nicht so hoch, aber die waren immerhin 10 Ellen hoch. Also die waren grob 5 Meter hoch. Also die haben jetzt nicht bis oben den Kopf gehabt, aber die Flügel haben die 20 Ellen so ausgebreitet. 5 plus 5 Ellen bei jedem Engel waren es 10 Ellen, also 5 Meter. Die waren quatschig 5 Meter hoch und mit den Flügeln 5 Meter breit. Also dieses, ihr kennt Leonardo da Vinci, ne? Das ist dasselbe System. Und wie wenn wir so machen, ja, diesen Kreis und das ist dieselben Entfernungsmuster, jetzt auf die himmlischen Wesen angewandt. Und da hat man zwei Cherubim, aber die haben die Flügel gleichzeitig so, dass sie quasi auch ein Stück weit das abschirmen. Das ist das, was hier also steht. Und die Stangen waren so lang, dass ihre Enden gesehen wurden im Heiligtum vor dem Allerheiligsten. Aber von außen sah man sie nicht. Und dort sind sie bis auf diesen Tag. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose hineingelegt hatte am Horeb, als der Herr mit den Israeliten einen Bund schloss, nachdem sie aus Ägyptenland gezogen waren, also zu diesem Zeitpunkt, als das der Fall war, als der Tempel geweiht wurde. Bei Jeremia ist jetzt interessant, das ist jetzt höchst interessant, zur Bundeslade, Jeremia 3, 16 bis 17. Die Bundeslade ging nämlich irgendwann verloren. Und Jeremia bezieht sich darauf in Jeremia 3, 16 bis 17. Ich lese das mal. Ich lese mal Vers 14, dann hat man den Zusammenhang. Es geht um einen Bußruf, aber einen tollen Bußruf mit Hoffnung. Also zur Zeit von Jeremia war ja vieles fies, vieles war total sündig und gerichtsreif. Aber es gibt in Jeremia dann auch Texte, wo die andere Seite deutlich wird, dass Gott in seiner Gnade und Kraft Israel wiederherstellen wird und die Sünde überwinden wird und Menschen retten wird. Und hier ist so eine Einladung und eine Verheißung. Jeremia 3, Abvers 14. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr. Und ich will euch holen, einen aus seiner Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und will euch bringen nach Zion und will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Also da merkt man sozusagen, wie groß der Rest ist oder wie klein der Rest ist. Also was jetzt eine Stadt war, da sagt Gott, ich hole mal einen von der Stadt. Ja. Einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht. Also Gott reduziert das mächtig, das Gericht reduziert mächtig das sündige Volk. Aber es gibt einen Rest, den Gott rettet. Und darauf baut er auf, er baut auf diesem Rest auf. Diese Lehre gab es auch schon bei Jesaja, die gab es auch schon bei Elia, als er am Berg Horeb war und ihm das geoffenbart hat. Also die Gedanke vom Rest, der dann ein heiliger Rest ist und den Gott benutzt, um wieder vorwärts zu gehen. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, so soll man, spricht der Herr, in jenen Tagen nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Man wird ihrer nicht mehr gedenken, noch nach ihr fragen, noch sie vermissen. Und sie wird nicht wieder gemacht werden. Das ist jetzt interessant, ne? Also jetzt hat man einen Propheten, der ist zur Zeit vom ersten Tempel und irgendwie ist schon die Bundeslade verloren gegangen. Und es ist nicht ganz klar, wann sie verloren gegangen ist und wer sie weggenommen hat. Aber es gab genug Gelegenheit zur Zeit von Jeremia. Da gab es verschiedene Könige, die da mal vorbeigeguckt haben. Und manchmal wurde die Schatzkammer vom Herrn ausgeräumt. Oder eben Nebukadnezar kam und hat schon mal ein paar Leute, die obersten 10.000, weggeführt. Und also sozusagen Gelegenheit gab es genug. Sie scheint weg zu sein. Und Jeremia sagt, man wird die auch nicht mehr machen. Ja. Und jetzt ist interessant. Jetzt ist interessant. Ja. Vers 16 endet so, man wird ihrer nicht mehr gedenken, noch nach ihr fragen, noch sie vermissen. Und sie wird nicht wieder gemacht werden, sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen, des Herrn Thron. Ja, seht ihr? Die Bundeslade ist ja nur eine Miniaturausgabe. Und sie stellt den Thron Gottes dar. Und sie war im Tempel, im Allerheiligsten, unzugänglich für die normalen Israeliten. Und jetzt ist die ganze Stadt Jerusalem ist des Herrn Thron. Das heißt, das ist genau das, was nachher in der Heilsgeschichte geschieht, dass das kleine Mini-Ding, das wäre ein kleiner Kasten, wenn ihr euch die Maße anguckt, wie groß das war ein kleiner Kasten, ja, mit den Cherubim. Er hatte eine ganz riesengroße symbolische Bedeutung, aber es war klein. Ja. Und jetzt kommt anstelle dessen, sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen, des Herrn Thron. Also das, was die Bundeslade symbolisiert hat, ist dann die ganze Stadt Jerusalem, des Herrn Thron. Und es werden sich dahin sammeln alle Völker um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln in dem, was ihr böses Herz will. In jenen Tagen wird das Haus Juda zum Haus Israel gehen. Sie werden miteinander heimkommen von Norden her in das Land, das ich ihren Vätern zum Erbe gegeben habe. Ja. Es ist eine tolle Prophezeiung. Sowas liebe ich. Ne? Deswegen habe ich das hier so aufgelistet, auch mit diesem Zettel, weil du hast nicht nur im 2. Mose Bundeslade und so weiter und so fort und dann im Tempel wieder was, sondern die Propheten gehen darauf ein. Und wenn man dann das alles verbindet, dann kriegt man eine heilsgeschichtliche Sicht, die einem schnurstracks zu Offenbarung 21, 22 führt als ultimatives Ziel, wo einfach steht, da ist noch niemand Tempel. Also das ist weder eine Bundeslade, noch niemand Tempel. Das brauchst du alles nicht. Weil Gott ohne Mauern, ohne Vorhänge, ohne Dings, wenn man sich anguckt, wie ist diese Stadt aufgebaut, dann ist von Gold die Rede, das durchscheinend ist wie Glas. Ja? Das heißt, der Baustoff ist andererseits Gold, aber andererseits, das nimmt die Sicht nicht. Du hast Gott im Zentrum und die Herrlichkeit Gottes strahlt ungebrochen und ungefiltert überall hinaus. Die ganze Stadt ist wie eine Riesenlampe in der Welt, im Universum und strahlt das Licht Gottes ungebrochen überall hinaus. Wie eine Riesensonne. Gottes Herrlichkeit, das steht, die Stadt braucht keine Sonne und kein Mond. Das Licht ist Gott, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Das heißt, Gott der Vater und Christus sind die Lichtquelle, der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens, das überall hinströmt. Das heißt, du hast den Eindruck, dass die Dreieinigkeit quasi vom Zentrum des Universums aus das ganze All überflutet mit Leben. Tja, ich freue mich darauf. Und auf die Details bin ich gespannt, wie das aussieht. Ja? Also, was bedeutet die Bundeslade? Gehen wir von Jeremia wieder ein bisschen zurück, sozusagen Gottes himmlische Wohnung, Hesekiel 1, 4 bis 28. Da hat man diesen Thron Gottes, den Hesekiel in der Vision sieht. Und das habe ich schon manchmal erwähnt, da sind ja die Räder von diesem Thronwagen Gottes, das ist ein Teil, da hast du die vier Cherubim mit ihren vier Gesichtern und darüber hast du die Feste und darüber den Thron und darüber den, der aussieht wie eines Menschen Sohn. Und das hat man in Hesekiel 1 und 10. In Hesekiel 1 heißen sie lebendige Wesen, das kommt in Offenbarung 4 dann vor. Und in Kapitel 10 heißen sie Cherubim. Das lasse ich jetzt mal auf sich beruhen, weil ich möchte zu etwas Wichtigerem kommen, was Jesus Christus und die Gemeinde betrifft. Da möchte ich noch die Minuten nutzen, die wir haben, um darauf einzugehen. Das ist Römer 3, 25 und Hebräer 9, 4. Und ich mache das in der Reihenfolge, dass ich zuerst Hebräer 9, 4 nehme und dann Römer 3, Vers 25. Und Hebräer 9 lese ich aber nicht nur Vers 4, sondern ich lese ein bisschen den Kontext dort. Vor. Also erstmal Hebräer 9, 4 als Vers. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenort. Ja, den Gnadenort. Und von diesem Ding ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. So, jetzt aber mal Vers Kapitel 8 lese ich mal was vor, weil da wird etwas Grundsätzliches gesagt, Vers 1 folgende. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und am wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen, darum muss auch dieser etwas haben, das er opfert. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber dem Abbild des Schatten und des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißung gegründet ist. Also hier ist der Hintergrund, das gesagt wird in Hebräer 8, die Stiftshütte mit all diesen Sachen, das ist quasi ein Abbild. Gott hat es Mose gezeigt und er zitiert dann auch 2. Mose, wo das ja steht. Wir haben den Vers gelesen, den entsprechenden. Und da heißt es eben, sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, in Hebräer 8, Vers 5. Und das bezieht sich auf alles Mögliche. Und das bezieht sich auch auf die Bundeslade. Und das bezieht sich insbesondere auch auf den Deckel der Bundeslade, den Sühnedeckel oder den Gnadenthron oder Gnadenort, wie das hier in der Luther 2017 in Kapitel 9, Vers 5 genannt ist. Das heißt, die Bundeslade hat, wenn ich Kapitel 9, 1 bis 5 mal lese im Kontext dort, nun hatte ja der erste Bund seine Satzung für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet das erste Zelt, worin der Leuchter war, und der Tisch mit den Schaubroten. Und das heißt das Heilige. Hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welches das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade. Das ist hier übersetzt mit darin waren. Das kann man im Griechischen etwas anders sehen. Es geht einfach, das ist die Zuordnung. Das goldene Räuchergefäß oder der goldene Altar, das kann beides bedeuten, das griechische Wort, ist ja direkt am Vorhang. Er ist praktisch inhaltlich dem Allerheiligsten zugeordnet, weil das Räucheropfer für Gottes Nase war, der über den Cherubim sitzt, aber es war diesseits des Vorhangs, damit es zugänglich war für den täglichen Gebrauch. Das ist das, was hier vorausgesetzt wird. Darin waren oder das hatte, das Allerheiligste hatte, das goldene Räuchergefäß oder diesen goldenen Räucheraltar, beides kann es bedeuten. Und die Bundeslade, das gehörte dazu, ganz mit Gold überzogen. In ihr, in der Bundeslade, waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenort. So, jetzt zum Gnadenort. Im Griechischen heißt das, ich sage jetzt mal das griechische Wort, ihr müsst euch das nicht merken, ich will es nur mal sagen, dass ihr wisst, das ist ein ganz bestimmtes Wort, Hilasterion, Hilasterion. Und diese Wortwurzel gehört zu einem Stamm, der öfters vorkommt. Ihr kennt zum Beispiel das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und ihr wisst, dass der Zöllner dann nachher sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Okay? Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und als er dann sagt, Gott sei mir gnädig, da sagt er, Hilastheti, also Gott sei mir versöhnt dem Sünder, also sei mir gnädig, da ist dasselbe Wort. Es ist die Kernidee, ist, dass einer Sünder ist und dass er mit Gott in Unfreund, nicht in Freundschaft ist, sondern quasi, da ist etwas passiert, was die Beziehung zwischen Gott und dem Sünder erschüttert hat. Sie sind quasi Feinde. Und die Versöhnung macht die Feinde zu Freunden, das ist der Punkt. Und Hilasterion, diese Endung Terion, die ist im Griechischen, wird die angewandt für ein Ort oder ein Mittel. Ein Ort oder ein Mittel. Das gibt es in vielen Stellen. Dann kommt irgendein Wort, dann kommt diese Endung Terion. Und jetzt kann man das übersetzen als Gnadenmittel oder Gnadenort. Ja? Und ich verstehe es an beiden Stellen, in Römer 3, 25 und auch in Hebräer 9, Vers 4, als Gnadenort. Ich verstehe es als den Deckel. Den Deckel der Bundeslade. So heißt der Deckel der Bundeslade in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament. Hilasterion. Und das ist ein Fachbegriff im religiösen Kontext der Sprache der Septuaginta und des Neuen Testamentes. Im Neuen Testament kommt dieser Fachbegriff zweimal vor. Einmal in Römer 3, 25 und einmal in Hebräer 9, Vers 4. Hier ist der Kontext klar. In Hebräer 9, Vers 4 ist klar, da geht es um die Teile der Stiftshütte und da übersetzen alle praktisch mit Gnadenort oder Gnadenstuhl, irgendwas, je nachdem, was ihr habt. Das geht um den Deckel. Wir haben ja gesehen, was in dem Ding drin war. In dem Ding war drin das Gesetz Gottes, nach der Aufzählung hier in Hebräer 9, das Gesetz Gottes, der Stab und das Manna. Und alle drei waren Zeugnisse der Geschichte gegen Israel, weil sie haben das Gesetz gebrochen, haben den Aaron verworfen, dass er nicht Hohepriester sein sollte, aber Gott hat ihn bestätigt mit dem Bild der Auferstehung durch diesen Stab. Und sie haben das Manna verworfen, das die Speise, die Gott ihnen zugedacht hat, die ihnen aber nicht gut genug war, obwohl sie ihnen das Leben gerettet hat, 40 Jahre. Und damit ist das Bild klar. Wenn die Bundeslade insgesamt der Thron Gottes ist und dort wird vor Gott als König und Richter eine Anklage erhoben, dann hat man damit, dass jetzt dieser Deckel auf der Bundeslade ist und auf diesem Deckel im Bild gesprochen thront Gott unsichtbar zwischen den Cherubim, das ist sein Richterstuhl. Das ist gefährlich. Und indem jetzt das Blut Christi auf diesen Richterstuhl gesprengt wird, ist das Gerichtsurteil des Richters über die Sünder zum Tode aufgehoben und der Gerichtsthron verwandelt sich in einen Gnadenthron. Deswegen habe ich das Wort erwähnt, Hilasterion, das ist der Gnadenort und das ist auch das Mittel, mit dem dann die Gnade gewährt wird. In dem Augenblick als Christus, ich nehme jetzt erstmal Hebräerbrief und gehe dann gleich auf Römer 3 ein. Um das zu erläutern, nehme ich jetzt mal quasi, stellt euch jetzt vor, die irdische Stiftshütte mit der Bundeslade, da ist das Zentrum der Welt, dort thront der allmächtige Gott und er kann dich und mich zum Tode verurteilen oder er kann uns begnadigen. Ja? Und der arme Sünder sagt dann ja, der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und er wagt noch nie mal richtig nahe zu kommen, der steht weit weg und weiß, ich habe so viel Dreck am Stecken und er nimmt noch nicht mal seine Augen auf, er sagt einfach nur, oh Gott, schlägt sich an die Brust, sei mir dem Sünder gnädig. Und Jesus sagt dann ja, der Pharisäer, der sich so gerühmt hat, den anderen verachtet hat, der ging nicht gerechtfertigt nach Hause, aber der hier, der ging gerechtfertigt nach Hause. Und dann hat man hier in Römer, in Hebräer 9, wird das weiter ausgeführt. Und ich lese nochmal Vers 11 folgende in Kapitel 9, das habe ich ja schon mal gelesen, aber das wiederhole ich jetzt. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der Güter bei Gott, Kapitel 9, Vers 11, folgende. Durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das ist nicht von dieser Schöpfung. Das heißt, Die mit Händen gemachte Stiftshütte, das war das, was die Israeliten hergestellt haben durch Bezalel, den Sohn Uris. Und dann ging Aaron als Hohepriester, hat sich vorher gewaschen, hat bei dem Wasser, dann hat er das Opfer für sich gebracht, später fürs Volk und so weiter. Und als alles fertig war, geht er dann vom Vorhof ins Heilige, geht zum Vorhang vom Allerheiligsten und sprengt dann dort, ohne die Bundeslade genau sehen zu können, weil viel Raum hat, in Richtung auf den Sühnedeckel. Es geht darum, dass das Blut quasi vom Opfer dort auf den Sühnedeckel kommt. Und er musste dann vom Altar im Vorhof durchs Heilige ins Allerheiligste gehen und das dorthin bringen. Das war sein Dienst. Für sich und für die anderen. Und jetzt macht Christus das nicht auf der Erde, in Jerusalem oder in Silo, sondern er macht das im Himmel. Er geht von der Erde in den Himmel. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Das ist der Altar, wo er sein Leben geopfert hat. Und er nimmt jetzt dieses Blut quasi mit, sein totes Blut, heißt ja einfach, wenn es um einen Mord geht, dann wird Blut im Plural verwendet, im Hebräischen, und das bedeutet, er ist ermordet worden oder sein Blut ist vergossen worden, er ist tot. Das Blut Christi ist ein Hinweis auf seinen Tod. Das ist am Kreuz geschehen. Jetzt geht er praktisch durch diesen, auf dem Wege dieses Opfers und dieses Todes, geht er in Richtung auf den Himmel, bei der Himmelfahrt. Und dann heißt es hier, Christus aber ist gekommen als Hohepriester am Vers 11 der Güter bei Gott durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das ist nicht von dieser Schöpfung. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Es ist der Weg, derselbe Weg vom Opferaltar in Richtung auf Gottes Thron. Und praktisch als Christus am Thron anlangt, da war kein Nebel, da war kein Vorhang, der ist zerrissen, als er starb. Er dringt zu Gott, dem Vater. Und an dem Augenblick, als Gott, der Vater, sagte, setze dich zu meiner Rechten, nahm er Platz auf dem Thron Gottes. Und zwar hat man in der Offenbarung Stellen, wo Christus sagt, ich habe mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt. Und wer überwindet, dem werde ich geben, dass er sich mit mir auf meinen Thron setzt. Jetzt muss er sich einen Riesenthron vorstellen, wo Gott der Vater sitzt und Christus sitzt und du und ich auch noch drauf passen, wenn wir Übersinder sind. Das ist, also die Symbolik ist hier, Christus kommt als Opfer und als Hohepriester. Und in dem Augenblick, wo er mit seinem geopferten Leben, das er ja gelassen hat für uns, da sich hinsetzt, verwandelt sich der Gerichtsthron Gottes für uns in den Gnadenthron. Und das Zentrum des Universums, was über Tod oder Leben entscheidet, ist für uns Ja und nicht Nein. Das ist gewaltig. Er hat durch sein Eigenblut ein für alle Mal ist in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Halleluja. Jetzt zu Römer 3 und dann sind wir auch schon ganz nah am Ziel. 1. Johannes 2, 1 bis 2 sagt dasselbe theologisch mit anderen Worten aus, was ich jetzt sage. Ich beschränke mich auf Römer 3. Das ist aber ein ganz zentraler Text. Ich werde nicht nur Vers 25 lesen, sondern den Kontext mit, ab Vers 21. In Kapitel 3, Vers 20 hatte er nur festgestellt, alle sind schuldig. Vers 19, 20, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, Römer 3, 19, 20, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch vor ihm gerecht, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Bild, was man hier also jetzt hat, ist noch, Gottes Thron ist da und die ganze Menschheit ist vor ihm versammelt. Alle Völker ohne Ende, auch die Juden, auch die Heiden, alle sind da und alle sind schuldig. Keiner kann von ihm auch nur Mu machen, keiner kann Piep sagen. Ja, alle stehen da und alle sind voll getroffen von dem Gerichtsurteil Gottes, dass sie eigentlich verdammt werden müssten und von Gott geschieden werden müssten für immer. Aber jetzt kommt die Wende mit Römer 3, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also hier werden zwei Aussagen über das Gesetz gemacht. Du bist nicht durchs Gesetz gerecht und nicht durch die Werke des Gesetzes, das ist weg. Aber das Gesetz weiß davon. Das Gesetz weiß von dieser Erlösung. Es ist ohne die Werke des Gesetzes, du wirst nicht durch deine Werke gerecht, sondern ohne die Werke des Gesetzes, nur durch Christus, aber das Gesetz wusste, das ist der Weg, der kommen wird. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Jetzt kommt praktisch der Punkt, wie werden jetzt die Juden und die Griechen und alle anderen Menschen, wie werden die jetzt gerettet? Was ist ihre Chance? Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also der Ruhm, den sie vor Gott haben sollten, ist die Anerkennung. Also Gott kann keinem sagen, das hast du gut gemacht. Also jenseits von Christus. Er muss alle verurteilen. Sie haben keine Anerkennung vor Gott. Gott kann sie nicht ehren. Das Wort Ruhm und Ehre ist dasselbe. Ruhm, Ehre oder Herrlichkeit. Gott müsste sie alle verurteilen als Sünder. Sie haben nichts vorzuweisen. Aber der Weg ist, sie können gerecht werden. Sie können gerecht werden ohne Verdienst. Ohne Verdienst. Sie haben nichts geleistet, um gerecht werden zu können. Sie sind ohne Verdienst. Sie haben nichts vorzuweisen. Null, Leute, null. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Es geht um die Gnade Gottes. Gott sieht dich, du tust Buße, du bereust dein schuldig gewordenes Leben, du stehst vor ihm als eigentlich Schuldiger, der im Begriff ist, verdammt zu werden. Aber du bist wie dieser Sünder, Gott sei mir Sünder gnädig daher und Gott erweist dir seine Gnade in verschiedener Art. Eins ist, dass du es überhaupt erkennst, dass du Sünder bist. Und das andere, dass er dir die Augen öffnet. Also werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jetzt kommt's. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Und das Wort, das hier für Sühne steht, ist wieder dasselbe Wort, das ich vorhin erwähnt habe, Hilasterion. Sühnemittel oder Sühnedeckel. Oder Gnadenort, Gnadenturm. Ich würde das übersetzen. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Gnadenthron oder als Sühneort. Es geht um den Deckel der Bundeslade. Das sind die zweimal, wo das im Neuen Testament auftaucht. Und ich glaube, Paulus hat hier diesen Begriff vor Augen. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne oder zum Sühneort, Sühnemittel, Sühnedeckel in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Die Idee ist, dass Gott die Zeiten vor Golgatha praktisch ertragen hat in Geduld mit Blick auf Golgatha. David, ja. David, als er gemordet hatte und Ehebruch begangen hatte, hatte innerhalb der Tora keinen Ausweg. Du konntest für Blutschuld nicht zahlen, konntest dich nicht freikaufen. Das Gesetz war, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut muss durch Menschen vergossen werden. Er war des Todes schuldig, aber Gott hat ihn nicht hingerichtet. Warum nicht? Weil Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes und der Sohn Davids, für seinen Ur-Ur-Ur-Großvater gestorben ist und für alle. Das heißt, Gott hat quasi, da war eine Rechnung offen. Und die Anklage Satans wäre natürlich, warum hast du ihn leben lassen? Ja, das ist ja ungerecht. Andere müssen sterben, du lässt ihn leben. Was ist hier los? Ja, und Gott hat das alles einfach sozusagen in Geduld ausgehalten, mit Blick auf Golgatha, die Sünden, die in der vergangenen Zeit geschehen sind. Und dann kann er jetzt seine Gerechtigkeit erweisen. Die Gerechtigkeit Gottes war bis dato quasi in Frage gestellt. Warum gibt es Gottlose, die so viel sündigen und immer noch leben? Warum richtet Gott sie nicht hin? Warum fällt der nicht tot um? Und das ist praktisch das riesige Ding von Golgatha und Karfreitag. Siehe Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Also Gott hat Jesus im Bilde dieser Symbolik der Stiftshütte vom 2. Buch Mose, 3., 4. Buch Mose und so weiter, Prophezeiung im Alten Testament, Neues Testament, hingestellt, dass er die Gerechtigkeit erweist, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun zu dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus. Die Gerechtigkeit Gottes im Römerbrief ist ein Schlüsselbegriff und die bedeutet zwei Sachen, Gerechtigkeit Gottes. Das eine ist, Gott selber ist gerecht. Und das zweite ist, Gott macht den gerecht, der Jesus als sein Sühneort annimmt. Halleluja. Das rettet mich. Sonst wäre ich verloren. Ja, lasst uns mit einem Gebet schließen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir auch für die Bundeslade und diese Symbolik, die da drin ist, dein Thron und alle Anklagen liegen praktisch in dem Kasten vor. Alle Anklagen vor dem Richter sind gesammelt. Die Bücher unserer Sünden, die Bücher unserer Schuld, die Bücher Israels, die Bücher aller Deutschen, alles ist da gesammelt in deinen Akten, in deinen Unterlagen. Und dann kommt Christus und er geht durchs Kreuz in die Auferstehung zur Himmelfahrt, er kommt in den Himmel. Er durchschreitet den ersten Himmel, den zweiten Himmel, er kommt am dritten Himmel an, kommt an deinem Thron an und er kommt mit seinem Blut, mit der Sühnung der Schuld aller Menschen aller Zeiten und er nimmt Platz. Der Thron des Gerichtes wird zum Thron der Gnade, wird zum Thron der Erlösung, Herr, was für ein Heil. Wir beten dich an. Herr, wir bitten dich, erbarm dich unser, sei du auch uns, Sündern, gnädig, aber gib uns auch, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes erneuert werden und die Sünde meiden und heilig leben und dich ehren in unserem Alltag, dass wir uns anfachen lassen von deinem Feuer, vom Feuer deines Heiligen Geistes, und dass wir dein Leben nachahmen, dass wir dir wahrhaft folgen, damit noch viele Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, erkennen, überall in der Welt, aber auch in Rothenburg und Umgebung. Erbarm dich, Herr.